Ja, guten Mittag zusammen. Ich habe so viele Fragen zum Pumping Dammer gekriegt. Also es scheint irgendwie doch nicht so ganz hundertprozentig angekommen sein. Das größte Problem war, glaube ich, dass wir nicht wussten, was an dem Beweis jetzt aufgrund des Pumping Dammers genau so gelaufen ist und was halt an der Eigenart des Beispiels lag. Das ist meistens dann das Problem, wenn man nicht mehrere Beispiele hat. Dann kann man nämlich besser vergleichen, was ist jetzt typisch für so einen Beweis und was ist nur in dem Beispiel so. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, noch ein Beispiel zu machen. Auch wenn wir gestern gesagt haben, wir machen jetzt heute direkt mit den kontextfreien Sprachen weiter. Aber das ist schon wichtig, dass Sie das Pumping Lemma verstehen. Wenn Sie dann in TI kommen, dann ist das Pumping Lemma so eine Sache von einer halben Stunde mit Beispiel und wups, dann sind Sie da durch. Und das ist schon ganz gut, wenn Sie das vorher mal richtig verstanden haben. Deshalb machen wir jetzt noch mal ein Beispiel. Und zwar schauen wir uns die Sprache an, wo die Anzahl der Zeichen, ist immer das gleiche Zeichen, gesteuert ist, dadurch, dass er zum Beispiel, da gibt es viele ähnliche Beispiele, Primzahl, Quadratzahl. Wir machen jetzt mal die Sprache, die nur in der Quadratzahl viele Zeichen eines Zeichens hat. Also, ich schreibe es mal hin. Also zum Beispiel 0 hoch k, so das gilt, k ist eine Quadratzahl. Jetzt riechen Sie wahrscheinlich schon, dass wir wahrscheinlich das Wort irgendwie so aufpumpen, dass halt eine Länge entsteht, die keine Quadratzahl ist. Das heißt, wir müssen jetzt wieder gucken, wie können wir das beweisen. Die Krux wird sein, das richtige Wort zu finden, was eben nicht aufpumpbar ist. Und da muss man dann wieder aufpassen, dass man auch wirklich alle gültigen Zerlegungen abdeckt, wenn man sagt, es ist nicht aufpumpbar, weil es heißt ja in dem Pumping Lemma, es gilt für alle Wörter, die länger als n sind. Das heißt, man muss nur eins finden als Gegenbeispiel. Und es heißt auch, dass jede Zerlegung, Moment, ups. Es heißt auch, also diese alle Wörter, die länger als diese Grenzlänge n sind, da lässt sich jedes dieser Wörter so zerlegen. Das heißt, es muss eigentlich nur eine Zerlegung geben. Wenn Sie jetzt für irgendeine beliebige Zerlegung, die Sie wählen, beweisen, dass die nicht aufpumpbar ist, dann heißt es nicht, dass es nicht eine andere gibt, die aufpumpbar ist. Das heißt, Sie müssen für jede mögliche Zerlegung irgendwelche Eigenschaften finden, die das Ganze ad absurdum führen. So, jetzt fangen wir mal schrittchenweise an. Was brauchen wir denn als erstes beim Pumping Lemma, wenn wir das widerlegen wollen? Was müssen wir als erstes mal annehmen? Also bevor ich ein Wort finden kann, was länger als diese Grenzlänge n ist, muss ich erstmal annehmen, es gäbe so eine Länge, ab der das ist. Das heißt, als erstes fangen wir mal an. Annahme, es existiert eine solche Grenzlänge n gemäß dem Pumping Lemma. Also gemäß Pumping Lemma bedeutet so, dass alle Wörter, die länger sind, eben aufpumpbar sind. So, jetzt brauchen wir ein Wort, was länger ist als n und müssen dann widerlegen, dass es aufpumpbar ist. Was könnten wir denn da für ein Wort nehmen? Bei welchem Wort können wir die Länge schön beschreiben, wissen, dass die Länge eine Quadratzahl ist und wir wissen, dass es ganz sicher länger ist als n. Versuchen wir mal. Also, O hoch n Quadrat wäre jetzt so das Naheliegendste, weil ich kann gut modellieren, dass es auf jeden Fall eine Quadratzahl ist und ich kann auf jeden Fall garantieren, dass es länger als n ist. Und ich verrate Ihnen gleich, das war schon das richtige Wort. Jetzt müssen wir nur noch gucken, warum dieses Wort nicht aufpumpbar ist. Das heißt, wir müssen jetzt, also machen wir mal Betrachter, das Wort O von n, also ich sage immer O von, O hoch oder 0 hoch, also machen wir da mal eine richtig schöne 0 draus, damit wir es nicht mit dem Groß-O aus der Groß-O-Notation, also 0. Ja? Also 0 hoch n Quadrat ist jetzt unser Wort. Und jetzt müssen wir sagen, dass egal welche Zerlegung ich davon wähle, da kommt immer was Falsches raus, also irgendwas, was nicht in der Sprache ist. Wir müssen also Eigenschaften finden für dieses V in der Zerlegung. Was gilt denn in jeder gültigen Zerlegung für dieses V? Wie lang kann denn das sein? Also erstmal, was für Buchstaben kann es enthalten? Nuller, klar. Okay. So, und was gilt denn für die Länge von dem Wort, von dem Teilwort V? Wie lang muss es mindestens sein und wie lang kann es höchstens sein? Mindestens eins. Das heißt, wir wissen schon mal, für jede UVW, sodass natürlich am Ende 0 hoch n Quadrat rauskommt, also für jede Zerlegung UVW gilt, dass dieses V eine Länge hat, die größer gleich 1 ist. Können wir es nach oben auch noch irgendwie beschränken? Es muss kleiner gleich n sein. Warum denn? Welche Eigenschaften spielen da rein? Warum kann das nicht länger sein? Genau. Also wenn ich es mit dem Automaten argumentiere, habe ich nur eine begrenzte Zahl von Zuständen. Das heißt, die Schleife ist in den ersten n Zuständen. Mathematisch betrachtet steht jetzt da halt das UV, also so, sogar zu lang zusammen mit U, was ja möglicherweise leer sein darf, hat V keine Länge, die länger als n ist. Das heißt, n ist die absolute Grenze, die dieses V erreichen kann. So, und jetzt müssen wir gucken, wenn das für die Zerlegungen gilt, ja, dann würde ja laut Pumping-Lemma auch noch alle möglichen anderen Wörter in dieser Sprache sein. Und jetzt müssen wir eins finden, was garantiert nicht in der Sprache ist. Also wir müssen ja, da steht ja wieder für alle i gilt, dass dieses Ding in der Sprache ist. Und jetzt müssen wir garantieren, dass eins nicht in der Sprache ist. Welches Wort könnten wir denn da nehmen? Was haben wir denn immer so genommen? Er sagt VV, also UVVW, ne? Also gucken wir uns doch mal das Wort UVVW an. Das ist ja das gleiche wie UV hoch 2W, was ja ein I wäre, ein gültiges I. Das heißt, es müsste in der Sprache sein. So, jetzt gucken wir uns mal an, ob dieses Wort in der Sprache ist. Was müssen wir an diesem Wort angucken, damit wir entscheiden können, ob es in der Sprache ist? Also die Buchstaben hat es schon mal die richtigen, weil ja dieses V auch nur lauter Nuller hat. Aber wie lange ist denn dieses Wort? Ja, vorher war es schon n Quadrat, aber Sie nehmen ein n dazu, ne? Also Sie meinen das Richtige, also die Länge von diesem Wort, ja, ist auf jeden Fall höchstens dieses n Quadrats, was es vorher schon hatte, plus die Länge von n. So, kann das eine Quadratzahl sein? N Quadrat plus n? Was ist denn die nächstgrößere Quadratzahl nach n Quadrat? Was ist die nach n Quadrat die nächstgrößere? Also was ist die größte nach 4 Quadrat? 5 Quadrat? Was ist die größte nach 5 Quadrat? 6 Quadrat? Was ist die größte nach n Quadrat? Ja? Ah, n plus 1 Quadrat. So, n plus 1 Quadrat. Wenn wir das jetzt auflösen, Binom und so, ja, dann haben wir n Quadrat plus 2n plus 1. Das ist aber auf jeden Fall echt kleiner. Also das ist echt kleiner als n Quadrat plus 2n plus 1. Das heißt, indem ich da ein Wort eingefügt habe in die Mitte von dem Wort, was höchstens eine Länge n haben kann, kann ich es auf keinen Fall auf die nächste Quadratzahl geschafft haben. Das heißt, die Länge, die dieses Wort hat, ist keine Quadratzahl. Also daraus folgt, die Länge UVVW kann keine Quadratzahl sein. Kann also nicht Element der Sprache sein. Das heißt, wir haben ein Wort gefunden, was egal für welche Zerlegung, die ich nach diesen Vorgaben wähle, nicht aufpumpbar ist. Das heißt, wir haben ein aufgepumptes Wort gefunden, was nicht in der Sprache ist. Und damit kann diese Sprache nicht dem Pumping-Lemma entsprechen und diese Sprache ist also nicht regulär. Jetzt gucken wir mal, also was immer die entscheidenden Sachen sind, die Sie finden müssen. Also anfangen mit, es existiert eine Grenzlänge n, so fängt jeder Pumping-Lemma-Beweis an. So, dann müssen Sie ein Wort finden, welches sich nicht aufpumpen lässt. Da versuchen Sie einfach mal eins. Meistens ist es irgendwie das, was das V doppelt nimmt oder das V gar nicht nimmt. Also eins von denen ist es meistens, ja? Dann ist eine Frage.
Soll es jetzt ein Null sein oder ist es ohne Variable?
Nee, das ist eine Null oder ein O, dürfen Sie beides. Die Sprache hat einfach nur einen Buchstaben im Alphabet und wiederholt den Quadratzahl mal. Also derselbe Beweis würde genau gleich aussehen, wenn Sie das als O interpretieren oder als Null. Es ist einfach ein Buchstabe. Vielleicht hätte ich irgendwie doch besser A genommen. Aber ich wollte mal was anderes als A und B nehmen. Ja? Also der Beweis geht analog für egal was, was Sie mit einem Buchstaben und dann der Wiederholung von diesem Buchstaben in der Quadratzahl mal nehmen. Genau, also das ist die erste Krux, was Sie finden müssen. Und dann müssen Sie irgendwie sowas finden, was für jede Zerlegung gilt. Irgendeine Eigenschaft. Für die Zerlegung, die das Aufpumpen verhindert. Das heißt, hier haut jetzt genau dieses VV hin, wenn ich weiß, dass V nicht länger als N sein kann, weil es halt diesen Schritt macht. Das ist ein bisschen tricky. Das heißt, der Beweis hier, den wir heute gemacht haben, der war schon mal deutlich einfacher als der letzte, weil das gleich viele A's wie B's gibt oder Nullen wie Einsen. Den gibt es ja in allen beliebigen Varianten. Das ist ja total schnell zu sehen. Da muss ich ja nicht mal so eine Ungleichung bemühen, wie wir jetzt hier gemacht haben. Das heißt, der Schritt war vorher noch einfacher. Was ich halt immer finden muss, ist diese Eigenschaft an alle Zerlegungen. Und die muss für jede Zerlegung gelten. Also ich darf mir nicht eine Zerlegung rauswählen, weil damit beweise ich nicht, dass es nicht doch eine andere gibt. Genau, und dann müssen Sie halt ein Wort finden, das natürlich aus der aus Aufpumpen entsteht. So, das sind die drei Schritte, die Sie gehen müssen, wenn Sie selber einen Pumping-Lemma-Beweis führen. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Ja. Das können wir jedes Mal annehmen. Und das ist auch meistens das, was für die Zerlegung immer gilt. Also das war ja beim letzten Mal auch schon, nur dass da aus diesem 1 kleiner gleich V kleiner gleich N gefolgt hat, dass es nur aus A's bestand. Und das war da der entscheidende Schritt. Das heißt, hier ist der Schritt, da muss ich nur irgendwie mit der Länge argumentieren und vorher muss ich auch noch mit der Zusammensetzung argumentieren, weil halt die ersten N-Buchstaben nur A's waren, habe ich dann nur A's hinzugefügt und dann war das Wort nicht mehr in der Sprache. Aber folgt ja aus, das sind ja die Bedingungen 1 und 2 mehr oder weniger. Die benutze ich fast immer, ja. Okay, noch Fragen dazu? Ja? Ah, okay, mit Rot auf Grün ist ein bisschen schwierig auf die Distanz. Also hier steht, finde ein Wort, welches sich nicht aufpumpen lässt. Hier steht, für jede gilt, also ich muss Eigenschaften finden, die das Aufpumpen verhindern und für jede Aufteilung gelten. Und hier steht, finde ein Wort, aus Aufpumpen entstanden, also so ein Wort, was eigentlich in der Sprache sein müsste, laut Definition, das nicht in der Sprache ist. Und da reicht mir auch wieder eins, weil die Regel heißt ja eigentlich, wie das müssten alle drin sein. Das heißt, sobald ich eins gefunden habe, für das das nicht gilt, habe ich dem schon widersprochen. Okay? Weitere Fragen? Gut, also ich habe ja gestern Abend noch lange an diesem Blatt rumgewurschtelt und habe es dann so gemacht, dass diese Pumping-Lemma-Aufgabe 4 Punkte gibt. Versuchen Sie sich dran, weil es könnte ja sein, dass Sie Abzug in den anderen Aufgaben kriegen, wobei die jetzt nicht so wahnsinnig schwer waren. Ich möchte verhindern, dass Sie nochmal unterpunkten, weil dieses Jahr war es schon echt krass. Irgendwie sind die Blätter 6 und 7, die sind ganz schön schwierig geraten, weil es da so keine einfachen Aufgaben gab. Vor allem im Blatt 7 gab es eigentlich keine einfache Aufgabe, die waren alle schwer. Und damit haben wir echt viele, die zweimal unterpunktet haben. Das ist zwar schön, weil dann sehe ich ganz viele von Ihnen persönlich bei mir, aber es ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem Blatt eine wirklich schwierige Aufgabe drin. So schwierig finde ich es eigentlich auch nicht, aber das ist ja Ansichtssache, nämlich das Pumping-Lemma. Es sind aber noch genug normale Aufgaben drin. Da aber ja in der Klausur die Pumping-Lemma-Aufgabe drankommen kann, würde ich Ihnen dringend raten, die Aufgabe zu bearbeiten, auch wenn sie das Blatt ohne bestehen können. Und einige sind ja auch von dieser 60%-Marke noch so ein bisschen gefährlich nah dran. Da müssen Sie ja auch noch mal aufpassen, ne? Weil in der Klausur, also ich kann Ihnen gleich erzählen, im letzten Jahr, im letzten Wintersemester haben wir jemanden nach der Hälfte der Klausur rausgezogen, weil wir festgestellt haben, er hatte keine Klausurzulassung. Ja, wir gehen ja nach und nach die Namen durch. Das heißt, wir wissen in dem Moment, wo die Klausur anfängt, wissen wir nicht, wer da ist und wer nicht und wie sie alle heißen und ob sie sicher eine Zulassung haben. Dann haben wir eine Liste mit den Studierenden, die angemeldet sind und haben da drin markiert, alle, die nicht zugelassen sind. Wenn uns das vorher auffällt, dann schreiben wir die an. Das haben wir in seinem Fall auch getan, aber seine E-Mail-Adresse hat er irgendwie nicht abgefragt. Und dann stehen wir vor ihm und er hat die halbe Klausur schon geschrieben und war gar nicht zugelassen. Ist von daher nicht so tragisch, weil das gilt nicht als Fehlversuch, sondern als wäre er gar nicht da gewesen. Und, aber er hatte halt gelernt und das ist blöd. Also es ist auch nicht in unserer Verantwortung, Sie darüber zu informieren, dass Sie nicht zugelassen sind, sondern Sie müssen schon aufpassen, dass wenn Sie zwei Blätter nicht bestanden haben, dass Sie auch wirklich bei mir erschienen sind und diese Klausurzulassung wieder zurückbekommen. Ja? Also wenn Sie Ihre Blätter nicht abholen, dann wissen Sie das nicht. Und wenn Sie die Blätter abholen und wissen, dass Sie zweimal nicht das Blatt bestanden haben und trotzdem bei mir auftauchen, da kommen Sie nicht mit durch. Da gucken wir schon drauf. Ne? Also gar nicht erst versuchen. Ach so, wir hatten auch schon mal jemanden eingesammelt, der war gar nicht angemeldet. Das heißt, die Anmeldung läuft, gerade wenn Sie die Klausur mitschreiben wollen, dann melden Sie sich doch bitte an. Das ist dann auch wie nicht da gewesen, aber auch nicht schön für denjenigen. Und dann kam noch die Frage, wenn man erst den Nachtermin mitschreiben will, muss man sich dann jetzt anmelden? Nein, bitte auf gar keinen Fall, weil wenn Sie nicht kommen, dann gilt es wie nicht bestanden, wenn Sie angemeldet waren. Wenn Sie sich entscheiden, nur den Nachtermin oder sofort den Nachtermin als Ihren Erstversuch zu schreiben, dann melden Sie sich erst in der Anmeldephase für den Nachtermin an. Okay, kleiner Ausflug zur Prüfungsordnung. Sonst noch irgendwelche Fragen? Gut, dann machen wir jetzt mal tatsächlich weiter. Okay, also. Wir kommen zum zweiten Teil der theoretischen Informatik und den formalen Sprachen. Ich hatte Ihnen ja schon erzählt, dass wir uns auch mit den Sprachen beschäftigen, für die wir jetzt ja festgestellt hatten, dass sie nicht regulär sind. Und die nächste Stufe in der Hierarchie sind die sogenannten kontextfreien Sprachen. So, echt, das zu funktionieren. Batterie ist auch wieder drin. Gut, also wir kommen zu den kontextfreien Sprachen und auch da gibt es Automaten, die erkennen. Und Sie sehen schon, die haben sowas, da lagert man Zeug. Und das ist genau das, was die regulären, also die deterministischen endlichen Automaten und die nicht-deterministischen nicht hatten, so ein Gedächtnis, wo sie sich merken konnten, wie viele A's ich jetzt schon hatte, damit ich gleich viele B's erzeuge. Und das ist dieser Keller, also da ist das Lager. Auf Englisch heißen die Pushdown Automaton, weil da ist so ein Stack, auf den lege ich immer was drauf. So, gucken wir uns mal an, wie die definiert sind. Wir gucken es uns jetzt hier erstmal über die Grammatik an, weil da hatten wir die Grammatik, die kontextfreien Grammatiken hatten wir schon und gucken uns dann den Automaten dazu an. Der ist ein bisschen schwieriger, aber nicht so viel schwieriger. Also eine Typ 1 Grammatik, die also den Anforderungen für Typ 1 entspricht, also die über die Definition der Längen der linken und der rechten Seite, hatten wir letztes Mal, ist dann vom Typ 2 und heißt kontextfrei, also Typ 3 wäre jetzt noch strenger, es wären die regulären, falls die Regeln so aussehen, dass ich eine linke Seite habe, das hier W1, und eine rechte Seite W2, und auf der linken Seite darf nur eine einzelne Variable stehen. Deshalb, so kann man sich auch diesen Namen merken. Kontextfrei heißt, das, was auch immer ich da umwandle in was anderes, steht ohne Kontext da, also ohne was drumherum. Ja, das heißt, da steht nur eine Variable. Okay, bei den kontextsensitiven hatten wir, dass da zumindest weniger steht als auf der rechten Seite. Aber jetzt steht sogar nur eine Variable auf der Seite. Beispiele hatten wir auch schon. Wir hatten ja genau diese Grammatik hier schon, also wo man aus Expression entweder Term oder Expression und Term machen konnte. Aus Term konnte man Fact machen. Aus Term könnte man aber auch Term mal Fact machen. Aus Fact konnte man A machen oder Expression mit einer Klammer drum. Die hatten wir schon. Das war eine kontextfreie Grammatik. auch die allererste, die wir schon im letzten Jahr hatten bei den Elementen der Programmiersprachen, bei der Beschreibung von Syntax einer Sprache, da hatten wir die ja schon. Und dann kann ich gleich vorwegnehmen, diese Sprache, mit der wir uns gestern ganz viel beschäftigt haben, die gleich viele A's wie B's, also erst A's hat und dann genau gleich viele B's, die ist auch kontextfrei. Wer kann denn dafür eine Grammatik angeben? Jetzt muss ich es irgendwie schaffen, dass ich mit Regeln, die auf der linken Seite höchstens eine Variable haben und auf der rechten Seite möglicherweise mehr, A's und B's erzeuge. Wie könnte die aussehen? Irgendjemand einen Tipp? Da hat auf jeden Fall eine Startvariable. Ja, das Problem ist, dass ich aus einer Variablenfolge eine andere Variablenfolge machen muss und die muss festgelegt in ihrer Länge sein. Das heißt, da optional zu lassen, wie viele n sie einfügen, das gilt nicht. Das darf man nicht in der Grammatik. Und n kann beliebig groß sein, das heißt, das dürfen wir tatsächlich nicht. Das heißt, wir müssen irgendwas, wo ich alle, also das muss so sich so aufblasen. Ja? Okay, versuchen wir mal so. Oder nach A? Klein A?
Großer Klein A oder Klein A.
So. So, jetzt haben Sie genau das, die Idee von einem deterministischen Automaten gemacht. Und jetzt ist das Problem, dass ich jetzt wieder das beliebig und unabhängig davon expandieren kann. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, dass es abhängig voneinander expandiert ist. Das könnte ich ja, wenn Sie es jetzt umdrehen hier, dann haben Sie schon wieder eine reguläre Grammatik. Haut nicht ganz hin, aber da auf Ihre Idee hin hat da hinten jemand eine Idee gehabt, ja? Aha. Ja, dann sind wir schon fertig. Jetzt können Sie nämlich, indem Sie immer das S wieder mit AB ersetzen, beliebig viele A und Bs erzeugen. Sie hätten aber auch komplett AB erzeugen können. Und wenn Sie aufhören wollen, neue Wörter hinzuzufügen, dann ersetzen Sie das S mit AB. Sehen Sie das? Also ich muss wirklich beide gleichzeitig aufpumpen. Nur dann funktioniert es. Okay, also das ist sogar eine ganz, ganz einfache kontextfreie Sprache, weil sie braucht nur diese zwei Regeln. Also so entsteht dann zum Beispiel A, S, B und daraus entsteht dann A, A, S, B, B und jetzt nehme ich die letzte Regel und mache A, 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 B, B, B und Sie sehen, jetzt habe ich A hoch 3, B hoch 3 erzeugt, indem ich dreimal das S da hatte und dann jedes Mal durch A, B ersetzt habe. Und damit genau auf die gleiche Weise kann ich beliebig viele auch n's, indem ich das halt n-mal mache, dass n-mal das S dasteht. Also aus dem Ursprungs-S noch weitere n-1-mal zwischen die A, B's packen. Okay, also genau das ist auch die Grammatik. Das heißt, hier haben wir definitiv eine kontextfreie Sprache, weil meine Grammatik den Ansprüchen an eine kontextfreie Sprache genügt. So. Jetzt gucken wir uns die Automaten an, die da dazugehören, die sogenannten Kellerautomaten. Und die haben auch einen Teil, der ist so ähnlich wie der Automat eben von vorher. Und dann haben sie aber noch einen Speicher, nämlich diesen Keller, wo sie Sachen drin ablegen können. Deshalb sieht das Ganze auch schon erstmal von der Definition her fast so aus wie vorher. Wir haben noch was mehr, wir haben nämlich ein Sechstupel, also ein Sechs-Dingsbums, ein sechsteiliges Dingsbums. Wir haben wieder Zustände, das heißt, der Kern des Automaten ist wieder so ein Automat, wie wir kennen. Dann haben wir das Eingabealphabet, das hatten wir ja vorher auch. Und jetzt haben wir noch was, das nennt sich Kelleralphabet. Und ich kann Ihnen gleich sagen, das ist sowas wie die Variablen. Also die Variablen, aus denen ich dann die Terminalsymbole, nämlich die Buchstaben, erzeuge, die lagere ich auf diesem Keller. Ja, das ist die Idee dahinter. Und dann haben Sie eine Überführungsfunktion, die besteht aus der Bedingung, in der ich gerade bin. Also da habe ich ja nicht nur, ich bin in einem Zustand und lese einen Buchstaben, sondern ich bin in einem Zustand, ich lese einen Buchstaben oder gar keinen Buchstaben. Also ich kann auch einfach den Automaten im Automaten arbeiten lassen, ohne was einzulesen. Das ist jetzt neu für Sie. Und ich habe noch irgendwas auf meinem Keller liegen. Das heißt, welche Regel ich anwende, entscheide ich danach, in welchem Zustand ich bin, was da für ein Buchstabe steht, den muss ich aber nicht unbedingt einlesen, sondern ich kann auch erstmal auf meinem Keller arbeiten. Also ich kann entweder das Wort oben abarbeiten oder ich mache was auf meinem Keller. Sie sehen gleich, wie das zusammenhängt. Und dann entscheide ich danach, was gerade auf dem Keller liegt. Das heißt, ich muss mir die ganze Situation in ihrer Gesamtheit anschauen. Was steht im Wort? Wo bin ich im Automaten? Und was liegt gerade auf meinem Keller? Und überführe dann gegebenenfalls in einen neuen Zustand. Ich kann auch im Zustand verbleiben, genau wie den Automaten vorher auch. Und ich ersetze das oberste Kellersymbol durch eine andere Menge Kellersymbole. Und da kann ich jetzt auch gleich wieder verraten, das ist ungefähr so, wie wenn ich die hier bei den Variablen eine Variable durch eine Menge von anderen Variablen ersetze. Also das simuliere ich auf dem Keller. Und dann habe ich den Startzustand, der ausgezeichnet ist, und Sie haben noch was, das ist das unterste Kellerzeichen. Das ist das, damit fängt der Automat immer an auf dem Keller. Und entscheidend ist, wann hört der Automat auf, weil Sie sehen hier keinerlei Endzustände. Der Automat erkennt ein Wort dann, wenn er das Wort abgearbeitet hat und der Keller leer ist. Das heißt, am Schluss wird immer so das Kellerzeichen, das Kellersymbol runtergeschmissen oder schon am Anfang. Das heißt, die Frage, ist das jetzt gültig oder nicht, kriege ich dadurch beantwortet, indem ich mir den Keller anschaue. Okay? Da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Definitionen. Wir arbeiten mit dieser Definition. Gut. Das ist jetzt alles vielleicht noch so ein bisschen schwammig. Das Prinzip ist eben, dass ich mein Wort habe, die Eingabe, die arbeite ich ab. Wenn ich da was verarbeiten kann, so ähnlich wie bei der Linksableitung in den Grammatiken, dann arbeite ich es ab und erzeuge diesen Buchstaben, genauso wie bei den Linksableitungen. Und wenn nicht, dann expandiere ich da hinten erstmal und das ist das, was auf dem Keller passiert. Das werden Sie gleich an einem Beispiel sehen, dann wird es klarer. Also so sieht das aus, das ist der Automat und da sieht man zum Beispiel diese Zustandsmenge, kann man sich da drin vorstellen, in dem Kernstück des Automaten und dann kann man sich vorstellen, man hätte so einen Lesekopf, der liest auf der Eingabe und einen Keller, da gibt es auch einen Lesekopf für und aber auch einen Schreibkopf. Und jetzt könnte ich zum Beispiel das B durch C, D ersetzen, wenn ich übergehe, dann würde ich hier ein C und ein D hinschreiben, also das B tatsächlich ersetzen. Gucken wir uns mal an einem Beispiel. Also gucken wir uns mal diese Sprache hier oben an. Die hat also Wörter, die aus A's und B's bestehen, auch wieder gleich viele A's wie B's. Sie ist nicht regulär, auch das sollten Sie beweisen im Übungsblatt. Der Unterschied zu der Sprache vorher ist, dass die A's und B's in verschiedener Reihenfolge vorkommen können. Also es kann A, B, A, B oder sage ich jetzt gar nicht so genau, weil das sind ja gleich schon zwei einfache Fragen, die Sie so ein bisschen in die Sprache einführen sollen. So, und dann habe ich eine Überführungstabelle für diesen Automaten und die sagt jetzt hier, ich habe als Eingabe oben in meinem Wort ein A, wenn auf dem Keller immer noch das Kellersymbol liegt, ja, dann könnte ich zum Beispiel ein A auf das Kellersymbol oben drauf legen. Das bedeutet, ich ersetze das Kellersymbol durch A Kellersymbol. Es ist auch immer so, wenn die Regel heißt, das ersetzen durch das hier, also das Kellersymbol, ersetzen durch das hier, dann passiert tatsächlich, dass einfach nur auf dem Keller auf das Kellersymbol das A draufgelegt wird. Das heißt, das hier ist nur ein Push. Und zwar Moment, andersrum. Ha. Es wird immer so oben drauf gelegt. Ja. Sehen wir aber nachher in ganz vielen Beispielen noch. Gut, also ich pushe auf den Keller ein A drauf, bedeutet, ich lasse das Kellersymbol stehen, das immer von ersetzen spricht, ersetze ich es halt durch sich selber und oben drauf noch ein A. Hier, wenn ein B in meinem Wort steht und auf dem Keller noch ein Kellersymbol liegt, dann pushe ich eben B auf dieses Kellersymbol drauf. Dann, falls in meinem Wort ein B ist und ich ein A habe, ja, dann kann ich das abarbeiten. Sie sehen auch, warum das A hier auf dem Keller ist ja durch ein A in der Eingabe entstanden. Das heißt, jetzt habe ich praktisch ein A und ein B gefunden, die sich als Paar eliminieren. Dann haben Sie schon die Idee von dem Algorithmus. Wenn ein A auf dem Keller liegt, dann kann ich dieses B abarbeiten und das A vom Keller entfernen und sagen, ja, für dieses A habe ich ein B gefunden. Umgekehrt, wenn Sie ein A lesen und ein B auf dem Keller liegt, dann können Sie ein A abarbeiten im Wort und würden dann ein B aus dem Keller entfernen. Ja, also das wäre jetzt hier dieses B liegt drauf und ich sage Pop. Das heißt, das B wird gestrichen. Wäre so, wie wenn ich ersetzen durch Epsilon hätte. Ja? Also die zwei Beispiele finden sich da dran. Also das Pop wäre ein Ersetzen des Symbols, was ganz oben liegt, durch den Epsilon. Ja, und wenn auf dem Keller schon ein A drauf liegt und ich lese dann ein A dann, und also kein B zum Abarbeiten gerade sehe, dann lege ich halt ein weiteres A drauf. Das heißt, ich ersetze das A, was oben liegt, durch ein AA. Und wenn ein B gerade drauf liegt und ich also kein A vom Keller habe, was ich abarbeiten kann, dann lege ich ein B drauf und ersetze also das B, was oben lag, durch ein BB. Und wenn ich mit meinem Wort fertig bin, dann kann ich das Kellersymbol entfernen. Ich kann es auch direkt entfernen, ja, und dann weiterarbeiten. Nur dann kann ich, das wird nur in der Situation passieren, wo mein Wort leer ist, dass mich das zum Ziel führt, weil ich brauche ja beim ersten A, was ich abarbeite, und das A, was ich auf den Stack lege vom Keller, brauche ich ja dieses Kellersymbol in der Bedingung. Was Sie auch sehen, und das sah man vorher auch schon in der Definition, das Ganze ist nicht deterministisch. Das heißt, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten und ich muss aufpassen, welche ich wähle. Weil wenn Sie allein schon hier sehen, diese Möglichkeit und diese Möglichkeit, die gibt es ja beide, sobald das Kellersymbol ganz oben ist. Weil ich kann entweder gar keinen Buchstaben aus dem Wort abarbeiten, dann würde ich praktisch das Epsilon abarbeiten und einfach runterschmeißen, was da liegt. Dann kann ich aber nichts weiteres mehr machen, dann kann ich kein weiteres Wort mehr abarbeiten. Das heißt, das mache ich wirklich nur, wenn da gerade nichts ist. Oder ich arbeite einen Buchstaben ab. Jetzt ist das Prinzip hier so, dass ich immer versuche, Buchstaben abzuarbeiten, so wie bei der Linksableitung. Da versuche ich ja auch immer, möglichst viel schon zu erzeugen. Okay? Hier sehen Sie das da unten auch nochmal. Ja? Also wenn ich ein A lese und es liegt ein A obendrauf, ersetze ich das durch ein AA. Also das ist genau das, was ich hier oben hingeschrieben habe. Beziehungsweise, wenn ich ein A lege und ein B oben habe, habe ich ein Z0 und ersetze es durch ein Epsilon, oder halt, da steht dann einfach gar nichts in der Beschreibung. Gut, gucken wir uns mal ein Beispiel an. Also stellen wir uns mal vor, wir haben die Eingabe A, B, B, A, was ja durchaus ein Wort ist, was gleich viele A's wie B's hat. Das heißt, mein Automat würde es erfolgreich abarbeiten können. Jetzt nehmen wir mal nicht die Regel da unten, weil wir ja gesagt haben, da kommen wir von nachher nicht weiter, sondern wir nehmen jetzt als erste Regel diese hier. Wir haben ein A, das lesen wir gerade, auf dem Keller liegt ein Kellersymbol und wir sollen auf dieses Kellersymbol drauf ein A pushen. Das heißt, wir ersetzen das Kellersymbol durch A, Kellersymbol. Wir haben hier nur einen Zustand, das heißt, es findet keinen Übergang in irgendeinen anderen Zustand. Das haben wir da schon gesehen, Automat hat nur einen Zustand. Sonst würde hier noch stehen, von welchem Zustand ich in welchen Zustand. Da kriegen wir gleich aber auch noch ein Beispiel. So, also jetzt lesen wir dieses A ein und machen genau das. Wir legen ein A auf den Keller drauf und jetzt haben wir hier ein B. Jetzt haben wir ein B, was mit diesem A ja die Reihenfolge wieder, die Anzahl wieder ausgleicht. Das heißt, wir könnten jetzt das hier abbauen, also durch Epsilon ersetzen, Pop machen und runterschmeißen und könnten dadurch das B einlesen. Machen wir mal. Dann lesen wir als nächstes ein B und sehen ein Kellersymbol hier. Da brauchen wir also später irgendwann mal noch ein A, das das ausgleicht. Also merken wir uns dieses B und pushen hier ein B drauf. Das heißt, wir ersetzen das Kellersymbol durch B-Kellersymbol. Flupp. Jetzt haben wir das A, was dieses B ausgleicht. Und dann gehen wir wieder in diese Regel. Wir sehen ein A, wir sehen ein B auf dem Keller. Und das schmeißen wir runter, ersetzen es also durch Epsilon. Und jetzt sind wir am Ende des Wortes. Wir haben hier nichts mehr abzuarbeiten. Und jetzt benutzen wir tatsächlich diese Regel, dass wir nichts tun und das Kellerzeichen entfernen. Jetzt sind wir am Ende des Wortes. Der Keller ist leer und mein Wort ist akzeptiert. Okay? Gibt es zu diesem Verlauf noch Fragen? Ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Ein bisschen schwieriger wird es jetzt gleich, wenn Zustände dazukommen. Gut. Also nochmal die Funktionsweise auf den Folien zusammengefasst. Das ist die Übergangsfunktion, die in der Tabelle meistens ein bisschen einfacher aussieht, weil dieses Ersetzen hier, also A wird durch B1, BK ersetzt, durch Operationen beschrieben wird. Zumindest machen wir es jetzt so, dass wir wirklich schreiben Pop, Push und so weiter. Da müssen Sie nur aufpassen, in welcher Reihenfolge Sie es machen, weil das letzte Push ist ja das, was ganz oben liegt, während hier das B1, das ist, was ganz oben liegt. Also wie gesagt, die lege ich ja immer so drauf. Das heißt, Sie müssen auch so pushen, dass das dann auch oben liegt. Also hier wäre jetzt Pop A, Push BK, Push BK plus 1, lalalala, bis Push B1 wäre das letzte Push, weil es muss ganz oben liegen. Also Automat befindet sich in Zustand Z, liest das Zeichen A. Falls das oberste ein A ist, geht der Automat in den Zustand Z' über, also das wäre jetzt eins mit mehreren Zuständen. Er setzt das oberste Kellerzeichen durch B1, wobei das B1 bis BK, wobei B1 oben liegt. Ja? Für K gleich 0 bedeutet das, also wenn da nichts steht oder ein Epsilon, dann ist es einfach ein Pop. A kann auch das leere Zeichen sein, das heißt, ich kann durchaus auch ohne irgendwas einzulesen das ersetzen, das nennt man Spontanübergang. Und das ist das, was ich hinterher benutze, um diese Reihenfolge von Variablen auf dem Keller entstehen zu lassen. Okay, der Kellerautomat akzeptiert ein Wort, wenn der Keller leer ist, haben wir auch schon gesagt. Es gibt also keinen expliziten Endzustand. So, jetzt haben wir mal ein zweites Beispiel für eben diese Sprache da oben. Da sind jetzt, also das ist eine Sprache, wo der erste Buchstabe dem letzten entspricht, der zweite dem vorletzten und so weiter. Und was ich auch noch habe, ist so ein Trennzeichen. Das ist nicht Teil des Alphabets, sondern das ist so ein Sonderzeichen, was da mittendrin ist. Das heißt, die Bedingung ist, also nicht Teil des Alphabets, aus dem die anderen Buchstaben bestehen dürfen. Die Bedingung ist also, dass hier keine weiteren Trennzeichen drin sind. Das ist jetzt erstmal für diesen Automaten ganz wichtig, sondern die A1 bis AN und AN bis A1 in dem Fall auch, sind nur A's und B's. Ja. Das heißt, es ist ein Automat mit zwei Zuständen, den sehen wir hier gleich. Er arbeitet mit diesen Symbolen, das ist also das Alphabet. Er hat auf dem Keller das Kellerzeichen A und B. Und er hat eine Übergangsfunktion, die durch diese Tabelle beschrieben wird. Er fängt in Z0 an und das ist das Kellerzeichen, ja, das Kellersymbol. Gut, also auch das liegt am Anfang auf dem Keller. Jetzt gucken wir uns mal an, wie so ein Automaten arbeitet. Machen wir einfach spontan eins. Gucken wir uns das nochmal an und schauen wir uns doch mal zum Beispiel das Wort A, B, A, Trennzeichen und dann muss ich das A, das B, machen wir doch mal so, damit es ein bisschen klarer wird, haben. Ja? Damit klar ist, dass nicht das gleiche Wort nochmal kommt, sondern eben genau gespiegelt. Das heißt, das wollen wir jetzt irgendwie abarbeiten, das wird bestimmt ein bisschen dauern, weil ich jetzt so ein langes Wort genommen habe. Machen wir es ein bisschen kürzer, sorry. Aber wir wollen ja morgen nicht noch hier sein. So, also jetzt haben wir ein kurzes Wort und man sieht eindeutig, dass es aus A's und B's besteht und man sieht eindeutig, dass das genau gespiegelt das andere Wort ist. Dann wäre ich also als erstes im Zustand Z0. Da ist mein Lesekopf. Ich bin jetzt gerade im Zustand Z0. Da gibt es auch noch einen Zustand Z1, ja, den kann ich übergehen mit dieser Übergangsfunktion, die aber da beschrieben ist, das heißt, beschrifte ich nicht ganz. Und ich brauche keinen Fall zurück, weil aus Zustand Z1 komme ich nicht wieder raus, wie man da sieht. Dann haben wir hier einen Keller und da liegt als erstes das Kellersymbol drauf. So, was machen wir jetzt? Wo ist mein Pointer? Wie ich gesagt habe, versuchen wir immer als erstes irgendeinen Buchstaben abzuarbeiten, der auf dem Keller liegt. Der im Wort ist. Das heißt, wir gucken uns dieses B an und suchen uns eine Regel, wo wir im Zustand Z0 sind und das B auf dem Keller liegt, also diese hier. Wir versuchen, das B abzuarbeiten, das geht nur hier. Ja? Das heißt, wenn wir das B einlesen, dann muss auf dem Keller ein Kellersymbol liegen und da soll ich dann ein B drauf pushen. Also machen wir das doch mal. Das heißt, wir gehen hier eins weiter, haben das B dadurch eingelesen und legen da ein B drauf. Machen wir es mal mit Schwamm, dann bin ich nicht hinterher so bunt. Gut. So, jetzt sind wir immer noch im Zustand Z0 hier, weil wir sehen hier, wir gehen erst in den Zustand Z1, wenn wir ein Trennzeichen gelesen haben. Das heißt, der Zustand Z1 modelliert uns die Tatsache, dass wir jetzt auf dem Rückweg sind. Vorher wird auf dem Keller nur gepusht und hinterher nur gepoppt. Sie sehen also, was die Idee des Automaten ist. Gut, also als nächstes lesen wir ein A ein. Wir sind in der Situation, immer noch in Z0 zu sein und auf dem Keller liegt ein B. Ja? Was wir dann machen, ist trotzdem ein A drauf pushen, weil wir sind ja nicht da, wo wir gleich viele haben müssen, sondern wir sind da, wo wir das Wort, was jetzt hier oben steht, praktisch auf dem Keller aufbauen und dann wieder abbauen. So, also. Ich bräuchte drei Hände. So, das lesen wir also ein. Und hier haben wir das abgearbeitet. Das heißt, da lesen wir jetzt das Kellersymbol. Und Achtung, wir sind jetzt im Zustand, wir sind immer noch im Zustand Z0. Folgezustand ist immer noch gleich geblieben, das steht nichts, das heißt, ich bleibe da drin. So, und jetzt lesen wir dieses Trennzeichen. Das heißt, wir gucken jetzt, was liegt oben auf dem Automaten drauf, wenn ein Kellerzeichen, also ich mache jeweils nichts, ein Kellerzeichen, ein A oder ein B drauf liegt, egal was, ich gehe immer über in Zustand Z1 und lese dabei dieses Trennsymbol ein. Also ich verändere nichts am Keller. Lest das Trennsymbol ein und jetzt gehe ich tatsächlich in diesen Zustand rein. Ja? Also jetzt bin ich da drin. Wie kann ich das markieren? Okay. Ja, wenn ich einen Kreis drum mache, dann ist ein Endzustand. Ich muss da irgendwas sein. Ich könnte auch, machen wir mal neutraler, machen wir irgendwie so eine Ecke drum. Da bin ich gerade drin. Okay. Also jetzt bin ich in Zustand Z1, habe das Trennzeichen eingelesen, weiß also, ich bin in der hinteren Hälfte, am Keller habe ich nichts verändert und jetzt fange ich an, den Keller wieder abzubauen und zu gucken, ob das, was hier steht, genau dem entspricht, was ich an Wort aufgebaut hatte. Das heißt, wenn ich in Z1 bin und ein A lese und auf dem Keller liegt ein A, dann darf ich überhaupt nur weitermachen. Für alles andere gibt es keinen Übergang, das heißt, das darf der Automat nicht weitermachen, dann ist genauso wie bei den endlichen Automaten, dass das Wort dann einfach nicht in der Sprache ist. So, das heißt, wenn ich da oben das A einlese, dann darf ich da unten das A runterschmeißen. Das gleiche gilt für das B. Jetzt haben wir die Regel, wir sind immer noch in Z1 und lesen ein B und haben ein B. Auch nur dann dürfen wir das entfernen. Jetzt gehen wir da eins weiter und das B ist auch weg und wir lesen ein Kellersymbol. Und wenn wir in Z1 sind, können wir das Kellersymbol entfernen, ohne was einzulesen. Und das wird dann entfernt und der Keller ist leer und tatsächlich ist das Wort zu Ende. Und dann erkennt der Automat also dieses Wort BA, Trennzeichen AB. So, haben alle verstanden jetzt spätestens, oder? Das heißt, jetzt haben wir uns auch mal angeguckt, wie so Automaten mit Zuständen funktionieren. Was jetzt so ein bisschen blöde ist, ist dieses blöde Trennzeichen. Und das können wir ganz leicht loswerden, indem wir einfach annehmen, das Trennzeichen sei nicht da und hier Regeln einführen, die eben mit dem, was auf dem Stack ist, arbeiten. Das sieht dann so aus. Also Sie sehen, wenn ich so hin und her hüpfe, wo es blinkt. Das heißt, so viel hat sich nicht verändert. So, was wir jetzt hier haben, ist aus dem Zustand Z0 die Möglichkeit, in den Zustand des ich lese jetzt den Rest des Wortes überzugehen. Und zwar, wenn Sie in Z0 sind und es liegt oben ein B und, oh Moment, da sind wir, wenn Sie als nächstes Zeichen ein A lesen und das letzte, was Sie draufgelegt haben, war auch ein A. Ich muss ja in der Mitte zumindest auf jeden Fall, also auch wenn ich kein Trennzeichen habe, müssen zwei Buchstaben aneinandertreffen. Also A, B, B, A, A, B, B, A, machen wir es noch eindeutiger, dann ist ja hier die Mitte. Das heißt, in der Mitte werden, wenn das Wort dem genügt, hier, auf jeden Fall zwei identische Zeichen aufeinander stoßen. Das heißt, wenn ich zwei identische Zeichen habe, dann könnte es sein, dass ich in der Mitte bin. Ja, dann gehe ich in Zustand Z1 und schmeiße das Zeichen rüber und gehe dann, wenn ich in Zustand Z1 bin, mache ich wieder nur Pop. Das heißt, der Automat, ohne dass ich ihn jetzt explizit durchführe, der fängt irgendwann an anzunehmen, in der Mitte zu sein. Was ist das Problem bei der Sache? Ja? Also zum Beispiel hier oder hier könnt ihr ja auch denken, das ist die Mitte. Ist das ein echtes Problem? Ja, wir müssen es alles durchprobieren. Das heißt, es ist ein Problem, aber es ist nichts Böses. Also das haben wir ja erlaubt. Wir haben ja nicht deterministische Kellerautomaten. Das heißt, diese Möglichkeit, dass ich erstmal irgendwas probiere und dann in eine Sackgasse gerate und bis dahin zurück muss, wo es schief gelaufen ist, Das ist durchaus möglich, das kann passieren. Das heißt, das ist ganz eindeutig ein nicht deterministischer Automat, der aber genau diese Sprache erkennt, weil es muss, wie es bei den nicht deterministischen endlichen Automaten auch war, es muss nur einen Weg durch den Automaten geben, der dieses Wort abarbeitet. Okay? Dazu noch irgendwelche Fragen? Gut, also hier hätte es jetzt, wenn ich dieses Wort abgearbeitet hätte, wäre ich jetzt vielleicht einmal in die Sackgasse gerannt, dann wäre ich nochmal in die Sackgasse gerannt, hätte jedes Mal gesehen, dass hier, da hätte das Wort ja beim ersten Mal zu Ende sein müssen, hier, da wäre ich bis hierhin gekommen, hätte dann gemerkt, dass ich noch Wort übrig habe. Und jetzt, wenn ich hierhin komme, dann hätte es funktioniert, den Keller abzubauen. Ja? Das heißt, ich müsste mir auch noch irgendwie merken, wo es denn einen Alternativweg gegeben hätte. So können Sie sich so vorstellen wie so eine Tiefensuche, die arbeitet ja auch mit Backtracking. Also eine Tiefensuche durch den Lösungsraum, durch den Lösungsbaum sozusagen. Ja? Gut, also das haben wir gerade gesagt, die Wortmutter muss erraten werden, kontextfreie Grammatiken erfordern in der Regel nicht deterministische Kellerautomaten. Und jetzt müssen wir auch wieder, wir hatten ja vorher bei den regulären Sprachen gesagt, dass reguläre Ausdrücke, reguläre Grammatiken und deterministische und nicht deterministische Automaten gleichmächtig sind. Das heißt, hier gibt es jetzt den äquivalenten Satz, eine Sprache ist kontextfrei, genau dann, wenn sie von einem nicht deterministischen Kellerautomaten erkannt wird. Das heißt, wir müssten jetzt es hinkriegen, dass wir die Äquivalenz in beide Richtungen beweisen. Also wenn wir ein Automat haben, müssen wir eine Grammatik daraus erzeugen können. Wenn wir eine Grammatik haben, müssen wir einen Automaten daraus erzeugen können. Die eine Richtung ist ganz einfach und entspricht genau diesem, was ich vorhin gesagt habe, dass man simuliert, dass man auf dem Keller diesen Ausdruck, diesen Grammatikausdruck erzeugt und dann abbaut. Und die andere Richtung ist leider ein bisschen schwerer, deshalb werden wir dann nur einen Sonderfall betrachten. Also wir gucken einfach mal weiter. Umwandlung Grammatik in Kellerautomat. Hat irgendjemand eine Idee, was ich da machen könnte? Also ich hab die Idee ja eigentlich schon gesagt. Stellen wir die Frage wieder hinten an. Also ich fange jetzt mal an und dann können wir versuchen, zusammen zu verstehen, was das bedeutet. Ich glaube, das ist der bessere Weg, weil ganz drauf kommen werden Sie nicht. Also Sie sehen, das ist nämlich ganz schön viel. Also, erstmal ist interessant, wir werden einen Automaten erzeugen, der garantiert nur einen Zustand hat. Weil wir werden, wie ich es gerade gesagt habe, versuchen, auf dem Keller unseren Ausdruck, der durch die Grammatik entsteht, zu erzeugen. Das heißt, für jede Regel der Grammatik haben wir irgendwas, was, wenn eine Variable auf der linken Seite durch eine Folge von Variablen auf der rechten Seite ersetzt wird, dann packen wir diese Variablen auf den Keller. Und dann, wenn wir das auf dem Keller angelegt haben, dann versuchen wir, das Wort zu lesen und was auch immer auf dem Keller steht, zu entfernen. Das heißt, wenn wir das Kelleralphabet besteht also aus den Terminalen und nicht dem Nicht-Terminalzeichen der Grammatik, also aus den Variablen und aus den Buchstaben. Das Kellersymbol ist so wie der Startzustand, den ich dann expandiere und erweitere. Und dann kriege ich, wenn ich in meiner Grammatik eine Regel habe, die ein A durch einen Ausdruck Alpha ersetzt, also mit mehreren Zeichen drin, ja, mit Zeichen aus Variablen und Terminalsymbolen, beliebig vielen, dann kriege ich in dem Automaten einen Zustand, der ohne irgendwas einzulesen, dieses A durch genau das Alpha ersetzt und im gleichen Zustand bleibt. Ja. Das heißt, wir machen das tatsächlich so, dass wir diesen Ausdruck, den wir mit der Grammatik erzeugen würden, genau so auf den Keller legen. Und das machen wir als erstes, bis wir den ganzen Ausdruck, der hoffentlich das Wort ergibt, fertig haben. Und dann versuchen wir, das oberste Kellerzeichen abzubauen. Und immer wenn das möglich ist, wenn irgendwo also im Wort was steht, was jetzt gerade oben auf dem Keller liegt, dann versuchen wir mal, ob wir jetzt anfangen können, abzubauen. Okay? Ich würde sagen, das kann man auch nur an einem Beispiel machen. Und zwar nehmen wir jetzt diesen Kellerautomaten da und diese Grammatik, die wir auch schon hatten, und ein Beispiel. Also, die Übergangsfunktion sagt, dass wir im Automaten immer, wenn da oben so ein E nach T folgt, dann müssen wir eine Übergangsfunktion haben, die sagt, Delta, ich sei im Zustand Z, 0 bleibe ich die ganze Zeit drin, ich lese nichts ein, ich habe ein E und was ich mache, ist das E durch das T ersetzen, das heißt, ich bleibe im gleichen Zustand und ersetze das E durch das T. Und wenn ich das für jede einzelne von diesen Produktionen da oben aus der Grammatik mache, dann kriege ich eine Tabelle, die so aussieht. Also klar, Zustände, das alle Zeichen, die zu meiner Sprache gehören. Und das ist das Keller-Symbol, das ist Expression. Und dann kriege ich so eine Tabelle. Okay? Das heißt, Sie haben jetzt eine Zeile für jede Produktion, die wir vorher hatten. Wenn Sie das mit den Folien hin und her blättern, dann sehen Sie das ganz schnell. Also hier aus F folgt, Klammer auf, E, Klammer zu, ist zum Beispiel hier F. Und jetzt müssen Sie aufpassen, Sie sehen hier schon, die Reihenfolge sieht so komisch aus. Aber wir haben ja gesagt, dass die zur Klammer, Moment, zur Klammer, das ist ja das, was ganz hinten stand, das muss ja jetzt ganz unten liegen. Das heißt, es sieht dann tatsächlich so aus. Und dann hinterher, wenn ich hier das in meinem Ausdruck habe, dann wird das mit dem und das mit dem und das mit dem abgearbeitet. Darum ist das so, ne? Gut, also jetzt machen wir doch mal irgendein Wort. Zum Beispiel A mal A. Und gucken mal, ob der Automat auch funktioniert. Das heißt, das ist mein Wort, was ich gerade habe. Der Zustand ist nur der Zustand Z0, das heißt, das ist ganz witzlos. Und auf dem Keller liegt am Anfang, hatten wir gesagt, das E. So, was ich jetzt als erstes mache, ich muss auf dem Keller irgendwas erzeugen, was ich damit abarbeiten kann. Zum Beispiel, ich habe mir gleich, damit wir nicht in Sackgassen rennen, kurz zurechtgelegt, was wir da machen. Jetzt brauche ich sogar vier Hände. Legen wir es nochmal dahin, spicken aus der Ferne. Gut, das heißt, das Erste, was ich machen werde, ist diese Regel hier oben anwenden, die das E durch das T ersetzt. Also Pop macht auf dem E und Push T drauf macht. Das heißt, ich lese nichts ein, mein Lesekopf bleibt hier stehen, weil ich habe ja hier noch kein Terminalsymbol drauf, das ich abbauen könnte, und ersetze das E durch das T. Ja. Ich male jetzt nicht immer diesen Lesekopf, weil er liest halt immer oben am Stack. So, jetzt, welche Regel würden Sie als nächstes nehmen? Also das scheint das zu sein, was wir am Schluss irgendwie brauchen. Dafür brauchen wir, um das hinzukriegen, ein F. Wie kriegen wir das F? Die da? Dann haben Sie F push Sternchen T und das F kriegen Sie hinterher nicht mehr zu der Klammer. Also das könnte ich natürlich ausprobieren, aber ich kann jetzt schon sagen, dass es nicht zum Ziel führt. Ach stimmt, ich hatte ja gar nicht Klammer auf, Klammer zu. Ich habe mich noch umentschieden. Okay, das heißt, Sie machen aus T. Okay, also, dann versuchen wir das mal. Ich habe ja vorher an der Tafel dieses Beispiel hingemalt mit dem Klammer, E, Klammer, aber ich habe ja jetzt gesagt, wir machen das Wort. Also, Sie haben recht. Sie nehmen die vierte Regel, T, Push, also Pop, Push F, Push Sternchen, Push T. Das heißt, wir machen jetzt das Pop und das Push F vereinen wir jetzt, da muss ich nicht so viel erwischen. Dann das Sternchen und dann das Push T. Gut, dann haben wir schon, sehen wir schon, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. So, was würden Sie als nächstes machen? Genau, also Pop T Push F, dann kommt dadurch einfach ein F hin. Und jetzt haben wir das erste Mal die Chance, dass wir da tatsächlich dieses A, was wir nachher abarbeiten, draufsetzen. Und das machen wir dann auch direkt da oben. Ne? Da haben wir ein F und machen Push A. Also Pop F, Push A. Und jetzt haben wir tatsächlich ein A und das arbeiten wir dann auch ab. Ja, das heißt, jetzt können wir tatsächlich, jetzt, so wie bei den Linksableitungen, haben wir einen Teil des Wortes schon erzeugt, nämlich das A. Das heißt, wir schmeißen das A vom Stack runter und lesen hier ein A ein, nach der Regel hier. Dann lesen wir ein Sternchen, da liegt auch ein Sternchen. Das heißt, das nutzen wir auch aus, dass das passt und arbeiten das schon mal ab. Und dann lesen wir ein A und das F liegt oben. Was müssen wir jetzt da erstmal noch machen? Genau, das heißt, wir machen Pop, Push A auf diesem F. Und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, das A einzulesen und dabei das A zu entfernen, nach dieser Regel hier, und haben dann das Wort fertig gelesen, sind am Ende des Wortes, der Keller ist leer und damit wird das Wort erkannt. Okay? Also haben Sie das gesehen? Das ist eigentlich genau das gleiche Spielchen wie bei der Grammatik. Wenn ich mal weiß, wie ich es mit der Grammatik mache, hatte ich mir sogar hier aufgeschrieben, aber dann lag es zu weit weg zum Draufschauen. Wenn Sie es wissen, wie Sie es mit der Grammatik machen, dann wissen Sie auch, wie Sie es im Automaten machen. Das heißt, die Überführung aus der Grammatik auf den Automaten ist total einfach. Kein Zustand. Hier sind die Regeln der Grammatik und hier ist dann der Abbau des Worts. Der kommt noch hinzu. Okay. Irgendwelche Fragen dazu? Ist auch immer ganz gerne eine Klausuraufgabe. Und der häufigste Fehler ist, dass das verkehrt rum ist. Ja, also passen Sie da schön drauf auf. Ja klar, ich meine, das liest sich ja komisch. Wenn da jetzt Pop, Klammer auf, E, Klammer zu steht, dann würde es doch irgendwie sinnvoll erscheinen. Aber man muss halt dran denken, dass man das Wort ja von links nach rechts liest und den Stack von oben nach unten abbaut. Das heißt, man muss schon aufpassen, dass das oben ist, was am weitesten links ist. Das heißt, man muss es immer von links drauflegen. So. Ja, nicht falsch machen. Gut. Praktisches Problem, in das sind wir jetzt nicht reingerannt, weil sie eben aufgepasst hat, dass wir nicht erst die falschen Regeln anwenden. Der Automat ist nicht deterministisch, ich hätte eben auch was anderes machen können. Dann wäre ich aber bei dem Beispiel mit den Klammern rausgekommen und nicht bei dem, was ich da als Wort hingeschrieben hätte. Gut, also, jetzt kommt die andere Richtung und die ist ein bisschen komplizierter. Erstmal braucht sie auf der Grammatik ein bisschen Vorarbeit. Das heißt, auf der Überführungsfunktion ein bisschen Vorarbeit. Und zwar könnte es ja sein, dass wir einen Automaten haben, der sowas als Übergang hat. Sowas meine ich mit, dass hier mehr als zwei Symbole stehen. Also dass da tatsächlich die Übergänge größer als zwei sind. Und ich muss den so umbauen, dass die alle kleiner als zwei sind. Das heißt, ich muss da Zwischenschritte einführen. Ist aber gar nicht so schwierig. Das heißt, wenn ich sage, ich habe vorher aus einem Zustand Z ein Zustand Z' und soll dabei ein A einlesen und ein Groß A ersetzen durch eben dieses von unten gesehen BK bis BI, dann kann ich das ja auch schrittchenweise machen und mache entsprechend viele Zwischenzustände hier. Aus dem einen in den anderen und so weiter. Das heißt, ich fange als erstes mal an, das A durch die untersten zwei zu ersetzen, nämlich BK und BK1. Und dann füge ich immer eins mit einem Spontanübergang, also dabei lese ich auch das A ein, und mit einem Spontanübergang packe ich dann immer das nächste mit drauf. Und dadurch entstehen lauter so Regeln, die auf der rechten Seite tatsächlich nur zwei Variablen haben. Und ganz am Schluss lege ich dann noch das B1 drauf und gehe in den letzten Zustand und dann bin ich fertig. Ja? Das heißt, so habe ich aus der Regel, die eventuell da mehr hat, das hier erzeugt. Sie werden gleich sehen, warum, weil das brauche ich eben bei der Überführung. Das heißt, es wird immer genau ein Symbol entfernt und genau zwei neue ersetzt. Das heißt, den muss ich erstmal in diese Situation bringen. So, jetzt habe ich als Variablen für meine Grammatik wieder sowas, was einen Namen hat, die eine Kombination aus anderen Sachen ist. Das heißt, ich schreibe so einen Namen in Klammern, das war genauso wie bei den Zuständen von dem nicht-deterministischen Automaten in den deterministischen Automaten. Da habe ich im deterministischen Automaten den Zuständen Namen gegeben, die sich zusammengesetzt haben aus den anderen Zuständen. Also ich bin entweder in Z1 oder in Z2 und so weiter. Das habe ich dann als Namen vergeben. So was Ähnliches mache ich hier auch. Und zwar gebe ich den Variablen Namen, die aus einem Zustand, einem Kellersymbol und wieder einem Zustand bestehen. Und die Anschauung davon ist, dass es einen Weg gibt von dem Zustand in den Zustand. Auf dem Weg wird dieses Kellersymbol abgebaut. Das ist die Anschauung. Es wird aber gleich für uns weniger kompliziert. Also jetzt gucken wir uns erstmal die komplizierte Variante an, die Sie dann in TI auch machen müssen, die wir aber ein bisschen abschwächen. Das heißt, ich muss jetzt Variablen entstehen lassen. Erstmal brauche ich für meine Produktion in der Grammatik, brauche ich irgendwas, was aus dem Startsymbol entsteht. Und das ist eine Variable, die sich zusammensetzt aus Wegen, die das Kellersymbol abbauen. Also wenn ich irgendwie aus Z0 in einen Zustand Z komme und dabei das Kellersymbol abbaue, dann gebe ich der Variable diesen ganzen Namen. Z0, Variable, Kellersymbol und Z. Und das brauche ich für jeden Zustand, der im Automaten existiert, brauche ich eine so eine Variable. Und Sie sehen schon, warum das monströs ist, weil wenn ich ganz viele Zustände habe, dann habe ich da auch ganz viele Varianten. Und die Abschwächung, die wir nachher machen werden, ist, dass wir nur einen Zustand haben, weil dann entspricht unsere Umwandlung in die Grammatik genau der gleichen Idee wie vorher, der Umwandlung von der Grammatik in den Automaten, wo ja auch immer nur ein Zustand entstanden ist. Das heißt, wir wollen tatsächlich jetzt nur diesen Gegenweg uns anschauen. Dann gucken wir uns noch die anderen an. Also die anderen Variablen, die haben dann, setzen sich aus dem Zustand, also wenn ich hier eine Produktion habe, wo ich aus einem Zustand einen Übergang habe, wo ich aus einem Zustand in einen anderen Zustand gehe, aus Z in Z', dabei A einlese und groß A vom Keller entferne, dann ist das ja ein Weg von Z in Z', der A entfernt, während er klein a einliest. Das ist auch noch nicht so kompliziert und jetzt kommt das ganz, ganz Blöde. Und zwar, wenn ich ein A vom Keller abbauen will, hier so wie da, ja, also von Z gehe ich in Z1, lese ein A in meinem Wort ein, im Keller ersetze ich A durch B. Dann brauche ich für jeden Zustand im Automaten gegebenenfalls eine so eine Variable und die Intuition dahinter ist, dass es einen Weg durch einen anderen Zustand gibt, nämlich diesen Z1, der mir dieses Kellersymbol abbaut. Dieses Z', der mir dieses Kellersymbol abbaut, also Weg von da nach da, der, das hier und dann noch diese Variable, sodass ich dann hinterher das B auch kriege. Und das ist es, was es so kompliziert macht. Und jetzt für alle, die denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es sieht viel schöner aus, wenn der Automat nur einen Zustand hat. Weil dann sind diese ganzen Klammern weg und da das ja immer der gleiche ist auf der linken und rechten Seite, sehen Sie schon, dann wird es ganz einfach. Also aus dem Startsymbol baue ich das Kellersymbol ab, also eine Produktion, die aus dem Startsymbol das Kellersymbol erzeugt. Weil ich will ja jetzt umgekehrt wie vorher, wo ich praktisch meinen Term aus Variablen auf dem Keller erzeuge, will ich jetzt praktisch das Erzeugen von diesem Stapel auf dem Keller simulieren durch Produktion meiner Grammatik. Das heißt, hier habe ich das Startsymbol und den Keller. Wann immer ich einen Buchstaben einlese und etwas vom Keller entferne, also sowas wie vorher ganz am Schluss, wenn ich das Wort abgebaut habe, da mache ich einfach eine Produktion, die aus dieser Variable dieses Terminalsymbol macht. Das machen wir genau umgekehrt. Vorher war es ja, wenn das so ist, dann erzeuge ich das. Also wenn das so ist, dann erzeuge ich diesen Übergang. Wenn das so ist, erzeuge ich diesen Übergang. Wenn das so ist, erzeuge ich diesen Übergang. Jetzt machen wir es genau umgekehrt. Das heißt, wenn ich hier ein A abarbeite und ein A durch ein B ersetze, ja, dann habe ich in meiner Produktion ein A ersetzt durch ein kleines A und ein B. Ja, genau, ein A eingelesen, ein A durch ein B ersetzt, ist so wie A, kleines A produziert, großes B hinten dran. Und genauso hier, wenn ich ein A habe, was ersetzt wird durch BC, beim Einlesen von einem A, dann habe ich ein A ersetzt durch ABC. Und das ist alles, was Sie können müssen. Also das hier oben wäre schön, wenn Sie sich nochmal anhören auf dem Video, was ich dazu gesagt habe, also diese Idee dahinter, weil wenn Sie dann in TI kommen, dann müssen Sie diese Idee verstehen und auch diese Möglichkeit der Umwandlung können. Und wenn Sie, bei uns müssen Sie nur das hier. Okay? Irgendwelche Fragen dazu? Dann würde ich sagen, machen wir da auch mal ein kleines Beispiel. Und zwar nehmen wir jetzt genau das, was wir da vorhin hatten und gucken uns, also mit diesen Regeln, so sollen wir das machen, gucken wir uns diesen Keller an, Kellerautomaten an. Wir gucken uns jetzt vor allem erstmal die Produktionen an, dazu würde jetzt natürlich noch entstehen, dass wir sagen müssen, was gibt es für Variablen, was ist das Alphabet und so weiter, aber das ist ja ganz einfach. Das heißt, wir haben eine Produktion, die ein A abbaut, also ein A abarbeitet und im Keller das Kellersymbol durch Keller und A ersetzt. Wir haben ein B, was abgebaut wird und das Kellersymbol durch Kellersymbol und obendrauf ein B entsetzt, also B Kellersymbol und so weiter. Welche Regeln entsprechen denn dieser Zeile hier? Also die ist ganz einfach, dass wir diese Produktion drin haben, das ist schon mal klar. So, jetzt brauchen wir Produktionen, die tatsächlich auf dem Keller was abbauen und dabei was einlesen. Welche sind das? Also jetzt müssen wir wirklich was entfernen vom Keller. Genau. Ja? Also das sind die zwei, die dem hier entsprechen. Das heißt, ich muss jetzt aus A ein B erzeugen und aus B ein A erzeugen. Ja? Also ich muss das Einlesen von einem A und das Abbauen von einem A auf den Keller, wenn das durch nichts ersetzt wird, also hier so ein Pop steht, der Zustand ist der gleiche, dann habe ich also das, was hier hinten abgebaut wird, überführt in dieses Terminalsymbol. Das heißt, wir haben jetzt die Regel, dass aus der Variablen A ein B erzeugt wird. Das ist jetzt entgegen der Intuition, aber ist genau das, was da steht. So, umgekehrt haben wir auch noch, das mache ich jetzt schnell selber, dass ein B in ein A überführt wird. So, das sind jetzt die zwei, die dem hier entsprechen. Jetzt muss ich mir angucken, gibt es irgendwelche Regeln, die aus einem Symbol, aus einer Variablen auf der einen Seite, die auf dem Keller komplett ersetzen. Gibt es dazu irgendeine? Sieht ein bisschen danach aus, ne? Ist aber nicht so, weil das hier, das Pushen, hat ja keinen Pop davor. Das heißt, hier ist es jedes Mal so, dass da noch was draufgelegt wird. Das eigentlich haben wir nur solche, die aus dem A ein AA machen. Sowas haben wir da. Gut, also gucken wir uns die mal an. Die erste Regel, die einen Push hat, die macht aus dem Keller-Symbol, legt da oben ein A drauf. Das heißt, wir haben eine Regel, die, die aus dem Keller-Symbol, ja, weil das ist ja das, was das A hier ist, aus dem Keller-Symbol ein, was es auch immer einliest, hier das da, ein kleines A macht. Und dann ersetzt es das durch BC. Im Moment ersetze ich durch A Keller-Symbol. Das heißt, dann muss ich hier A Keller-Symbol hinschreiben. Okay? Dann haben wir diese Regel hier. Müssen wir wieder ganz genau hinschauen, da macht man schnell Fehler. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen. Das heißt, ich habe ein Kellersymbol, ich lese ein B und ersetze das Kellersymbol durch B-Kellersymbol. Das heißt, ich habe die Regel, das gebe ich jetzt als Alternative an, B-Kellersymbol. Ja? Dann habe ich hier noch mehr Regeln, die einen Push enthalten. Da habe ich ein großes A, was ein A liest und auf das A noch ein A drauflegt. Das heißt, wir haben ein A, was überführt wird in ein kleines A, also ein Teil vom Wort erzeugt, und hat dann hinten zwei A's drauf. Und alternativ, nee, das ist für ein B, wenn ich ein B lese, also hier ist ein Komma, wenn ich ein B lese, dann kann ich dann kann ich ein B einlesen und BB draus machen. So, jetzt fehlt uns noch eine Regel. Unter welchen Fall fällt die? Hoppla. Gucken wir mal. Wenn ich hier mir das anschaue, was das Ergebnis ist, dann habe ich hier genau das Kellersymbol und das E. Das heißt, es fällt unter etwas, was nur so eine Regel hat. Und wenn wir genau hinschauen, dann ist hier auch nicht ausgeschlossen, dass das hier ein leeres Wort ist. Das heißt, diese Regel hier ist entstanden durch dieses hier. Das heißt, ich habe einen Übergang, der mich aus meinem Zustand beim Einlesen von beim Sehen auf dem Keller von etwas, beim Abbau, das hier einliest. Und dann kriege ich einfach diese Regel. Und das ist das, was mir ganz am Schluss zum Beispiel das Kellersymbol noch entfernt. Okay? Das heißt, das Überführen von einem Automaten in eine Grammatik, wenn nur ein Zustand da ist, ist gar nicht so schlimm. Und wenn Sie sich das hier jetzt anschauen würden, dann würde ich tatsächlich genau wieder das Gleiche erzeugen, wie dieser Automat entstehen lassen würde. Also umgedreht diese Idee, dass ich den Ausdruck, auf den Keller lege, nämlich jetzt das, was auf dem Keller passiert, entsteht und abgebaut wird, übernehme ich jetzt in meine Produktionsregeln. Und wann immer ich mit dem Automaten oben einen Buchstaben eingelesen habe, erzeuge ich ihn hier am Anfang dieses Ausdrucks. Und so entsteht nach und nach eben dieser Ausdruck, genauso wie das Wort am Keller eingelesen worden wäre. Irgendwelche Fragen? Machen wir mal ein paar Beispielableitungen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier dieses Wort A, B, B, A, B, A, A, B haben, ja, dann hat das ja gleich viele Bs wie As. Dann wäre mit dieser Regel aus dem Startsymbol das Kellersymbol entstanden. Dann mit dieser Regel hier, ja, wäre dann das klein a, groß A entstanden. Das hätte ich gewählt, um dieses A hier zu erzeugen. Jetzt brauche ich ein B. Das heißt, ich habe ersetzt dieses A, ja, durch ein B mit der Regel hier. So, jetzt habe ich wieder das Kellersymbol benutzt und daraus ein kleines b, ein großes b und ein Kellersymbol gemacht, hier. Dann habe ich aus dem b hier vorne mit der Regel ein a gemacht. Dann habe ich schon den ganzen ersten Teil des Wortes. Hier, Moment, aber habe ich schon mal. Und jetzt muss ich weitermachen. Dieses Kellersymbol kann ich dann wieder hierzu expandieren. Dann habe ich das hier. Dann mache ich dieses große B hier wieder zu einem A. Hiermit habe dann wieder nur das Kellersymbol. Dann mache ich aus dem Kellersymbol ein A, groß A, Kellersymbol. Hier mit der Regel. Dann mache ich da wieder ein B aus diesem hinteren A mit der da. Und dann mache ich noch das Kellersymbol weg mit der Regel hier. Und Sie sehen, es ist tatsächlich ein A, B, B, A, B, A, A, B entstanden. Genau gleich, wie es in dem Kellerautomaten auch abgearbeitet worden wäre. Hier ist noch ein zweites Beispiel, das ist sogar ein bisschen kürzer. Können Sie sich mal anschauen. Also hier sehen Sie wieder dieses Erweitern von dem Kellersymbol, dann das Abbauen. Hier habe ich sogar das A nochmal hierzu erweitert. Hier erstmal das A dazu und so weiter. Und dann kriege ich dieses A, A, B, B, A. Und jetzt kommen wir in diese Situation mit dem Nichtdeterminismus. Wenn wir ein Wort haben, was nicht in der Sprache ist, dann müssten wir ja alle Wege widerlegen. Das heißt, wir müssen nicht nur zeigen, dass ein Weg nicht zu dem Wort führt, sondern wir müssen alle Wege ausprobieren. Das heißt, wenn wir jetzt mal anfangen würden, wir wollen ja da vorne so ein A erzeugen, dann würden wir erstmal wieder anfangen, das Kellersymbol zu erweitern mit der Regel hier und würden es zu A, Groß A und so weiter machen. Jetzt würden wir dieses Groß A zu einem B umwandeln und dann haben wir hier nur noch das Kellersymbol und wir kommen hier nicht weiter, also wir können dieses zweite B nicht erzeugen. Also da sind wir noch nicht fertig auf jeden Fall, das Kellersymbol hier können wir noch nicht abbauen. Also da war ja immer der Schluss, ganz der Schluss war, dass das Kellersymbol entfernt wurde. Also hier das Kellersymbol zu entfernen reicht noch nicht. Also erweitere ich das Kellersymbol nochmal um dieses B, B, A, hier. Und gucke dann, wenn ich das B durch A ersetze, ob ich dann das Kellersymbol entfernen kann, aber dann habe ich immer noch nicht das Wort. Jetzt erweitere ich das Kellersymbol noch einmal, das ist das Einzige, was ich machen kann, habe A, B, B, A, A. Und jetzt habe ich da aber ein großes A. Und dieses große A kriege ich nicht weg. Ich kriege das Kellersymbol hinten weg, aber das große A nicht. Das große A kriege ich nur weg, wenn da noch ein B erzeugt wird. Und das zeigt also, dass egal wie ich versuche, diese Grammatik, dieses Wort erzeugen zu lassen, ich kriege das Wort aus der Sprache nicht hin. Genauso wie das Kellersymbol nicht, also ich hätte den Keller nie leer machen können. Ich hätte ihn hier nicht leer machen können, ich hätte ihn hier nicht leer machen können und hier kann ich ihn auch nicht leer machen, weil ich schon gar nicht dieses A, was immer noch auf dem Kellersymbol draufgebaut ist, abbauen kann. Also abbauen kann ich ja nur das Kellersymbol, wenn es oben auf dem Keller liegt. Okay? Dann, das habe ich vorhin schon gesagt, also diese nicht-deterministischen Automaten beinhalten, dass ich exponentiell viel gegebenenfalls ausprobieren muss. Das Problem ist, dass die deterministischen Automaten, also wie wir vorher einen hatten, glücklicherweise nicht ausreichen, um alle kontextfreien Sprachen zu erzeugen. Also es gibt deterministisch kontextfreie Sprachen, das sind die von den deterministischen Kellerautomaten erkannt werden. Das ist aber nur eine Teilmenge und nicht die gleiche wie die kontextfreien Sprachen. Wie immer das Problem damit. Gut, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende von dem, was ich heute machen wollte, und dann kriegen Sie von mir wieder 10 Minuten geschenkt, war ja auch ziemlich trocken. Nächste Woche gucken wir uns ein Praxisbeispiel an und dann überlege ich mir noch, ob wir noch einen kleinen Einschub machen oder direkt mit den kontextsensitiven Sprachen weiter. Bis nächste Woche.